Grüezi und herzlich willkommen im Podcast Nummer 4 vom Zentrum für gesunden Schlaf in Dübendorf. www.bettendoktor.ch. Bei mir sitzt Stefan Greve. Er ist diplomierter Sportwissenschaftler, diplomierter Sporttherapeut und Sportheilpraktiker, diplomierter Masseur und diplomierter Therapeut für Shiatsu und Akupressur. Stefan Greve hat seine Praxis für ganzheitliche Leistungsoptimierung in Uster. Stefan Greve, herzlich willkommen bei mir in Dübendorf.
Guten Morgen, Sanchi. Ich danke für die Einladung.
Ist gern geschehen. Was mich sofort fasziniert hat bei Ihnen in Ihren Unterlagen auf Ihrer Website, die lautet www.leistungsoptimierung.ch, ist das Wort ganzheitlich. Schon in Ihren vielen Titeln sieht man, dass Sie sehr breit ausgebildet sind. Was verstehen Sie unter ganzheitlich?
Ganzheitlich ist ja heutzutage leider ein sehr breit getretener Begriff, ein sehr viel gebrauchter Begriff. Ich verstehe darunter jedoch, dass man den Menschen in seiner Komplexität, in seinen Lebensbezügen, in seiner Physiologie, in seiner Psychologie eben ganzheitlich betrachtet. Das heißt, dass ein Mensch nicht losgelöst ist für mich in sich, in einem Mikrokosmos, sondern der Mensch in seinem Mikrokosmos, im Makrokosmos eingebettet ist und in gleichen Prinzipien funktioniert wie der Makrokosmos an sich. Also dass wir Prinzipien, die Quantenphysiker heutzutage beschreiben, im Großen wie im Kleinen wiederfinden. Eben beim Menschen von der Zelle angefangen bis zum seelischen Befinden des ganzen Menschen.
Tönt spannend. Ist aber ein bisschen hochwissenschaftlich. Was bedeutet das jetzt für die Menschen, die zu Ihnen kommen, die ein Mentaltraining, eine Therapie, eine Leistungsoptimierung anstreben oder irgendeine andere Therapie benötigen? Was für Menschen sprechen Sie denn eigentlich an?
Das ist eine spannende Frage. Ich spreche Menschen an, die das Bedürfnis verspüren, ihr Potenzial, was in ihnen schlummert, herauszuholen. Das kann sein, dass es ein Mensch ist, der mit Einschränkungen zu mir kommt, mit einem Heilungsbedürfnis, wobei ich dem Wort Heilung gegenüber sehr kritisch gegenüberstehe, dass dieser Mensch verspürt, er möchte wieder ganz sein. Heil sein heißt ganz sein, wenn man das aus dem ursprünglichen Wortsinn, aus dem Englischen übersetzt. Und dann schaue ich, wie der Mensch in diesem Moment beschaffen ist, in seiner physischen Struktur, in seiner psychischen Struktur, in seinem sozialen Umfeld, und versuche, seine Ressourcen, das heißt, die Komponenten, die ihn zu seiner optimalen Leistungsfähigkeit, zu seinem Ausschöpfen des Potenzials, was in ihm schlummert, eben die Heilung, heil zu sein, führen kann, das zu unterstützen und nach Möglichkeit so optimal zu entwickeln, dass er diesen Zustand erreicht. Und das ist natürlich ein Prozess und geht nicht von heute auf morgen. Das ist also durchaus ein Mensch, der ein so bezeichneter Otto-Normalverbraucher ist. Menschen kommen auch zu mir, die in ihrem Alltag sehr hohen Leistungsansprüchen und Leistungsnotwendigkeiten ausgesetzt sind. Das kann ein Mensch sein aus dem Bereich der Wirtschaft, des Managements, das können Top-Musiker sein. Menschen, die eine hohe Leistungsbereitschaft mitbringen müssen und sich jederzeit in ihrem Optimum befinden sollten. Das heißt, dass sie ihre Kräfte, die in ihnen wohnen, mobilisieren können jederzeit, ohne auf die Reserven permanent zurückgreifen zu müssen.
Was eigentlich für jeden Menschen zutreffen würde.
Im Prinzip schon. Nur nicht viele Menschen sehen das in dieser Komplexität.
Eben nicht ganzheitlich.
Eben. Und eine dritte Klasse von Menschen, die zu mir kommt, sind auch ganz normale Menschen. Das sind die Leistungssportler, die diesen Begriff Leistung natürlich schon in ihrer Berufsbezeichnung haben. Wenn man so möchte. Es gibt natürlich Leistungssportler, die nicht nur davon leben, sondern dazu auch noch arbeiten und eine Doppelbelastung haben. Manche sogar noch Familie dazu. und im Prinzip an drei Fronten Höchstleistung bringen müssen. Und dort geht es mir darum, diese Leistungssportler, ich muss dazu sagen, ich selbst aus dem Leistungssport komme und eben Sportwissenschaft studiert habe, die Möglichkeit hatte, in dieses Segment am Olympiastützpunkt Berlin beispielsweise hineinzuriechen, ein paar Projekte dort mitzumachen. Diese Menschen werden leider heutzutage sehr einseitig betrachtet. Man schaut, dass sie ihre Leistungsfähigkeit über einen gewissen Zeitraum erhalten können, Höchstleistung bringen können. Viele Leistungssportler sind leider nach ihrer aktiven Karriere auf der physischen, aber auch mentalen Ebene erholungsbedürftig, um es mal gelinde auszudrücken. Und mir liegt es daran, dass ein Leistungssportler trotz seines hohen Anspruches an den Körper, der gestellt wird, an die mentale Leistungsfähigkeit, sich nicht verbrennt, dass er nicht ausbrennt, dass er eben jederzeit genügend Ressourcen zur Verfügung hat, um daraus zu schöpfen und seine Reserven nicht permanent angreifen zu müssen. Denn sobald Reserven angegriffen werden, kommt der Mensch ins Ungleichgewicht. Weil das ist ein schmaler Grat.
Ja, es wird einfach weniger.
Das ist so, ja. Und diese Reserven, diese Regeneration, also das Auffüllen der Reserven, ist für mich ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist spannend, weil da schließt sich ja der Kreis zu uns. Was wir tun, mit unseren Bettenberatungen versuchen wir den Menschen während ihren Regenerationsphasen, den wichtigsten Regenerationsphasen, nämlich in der Nacht, das nötige Umfeld zu bieten, damit sie das mindestens körperlich dann auch wirklich tun können. Es tönt jetzt sehr stark nach Leistungsoptimierung, mindestens in ihren Unterlagen. Das tönt für mich so ein bisschen nach Elitezucht, nach Höchstleistung erzielen. Ist es denn nicht so, dass Menschen sehr oft schon in ihrem normalen Alltag völlig überfordert sind, weil sie ganz einfach vielleicht sich zu viel aufgeladen haben, zu viel verschiedene Dinge tun und irgendwo dann in einem Teufelskreis enden, wo sie, eben wie Sie erwähnt haben, langsam Energie verlieren, das zwar feststellen, aber absolut keine Lösung finden, keinen Weg finden, wie sie diesen Teufelskreis unterbrechen könnten?
Das ist richtig. Ich höre dieses Argument auch nicht zum ersten Mal. Ich habe mir bewusst etwas natürlich dabei gedacht, als ich diesen Namen gewählt habe. Ganzheitliche Leistungsoptimierung. Es geht mir vor allem darum, dass erstens der Begriff Leistung als ein neutraler Begriff gesehen wird, der leider sehr negativ hinterlegt ist, also in unserer Gesellschaft schon bewertet wird. Mhm. Einerseits wird der Begriff Leistung als sehr positiv gewertet. Ja, im Bereich des Managements zum Beispiel, wer da nicht den Begriff Leistung in den Mund nimmt, der ist ja eigentlich schon ein Weichzeichner.
Ja klar, Leistung ist Erfolg, Leistung bringt Geld.
Ganz genau. Aber Leistung ist per se ein neutraler Zustand, ein neutraler Begriff, ohne Wertung. Mhm, interessant. Nur im Zusammenhang mit Maximierung bekommt er natürlich eine Färbung, eine bestimmte, relativ einseitige Färbung, weil Maximierung nicht, meiner Meinung nach zumindest, in allen Bereichen gleichermaßen möglich ist. Und deswegen heißt es für mich Optimierung. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wo liegt denn das Optimum des Menschen? Wo liegt sein Potenzial und welche Ressourcen sind notwendig, um dieses Optimum überhaupt zu ermöglichen? Nehmen wir zum Beispiel einen Lehrer, ja, eine Berufsgruppe, die nicht per se zu diesen Leistungstypen, diesen Typus A des Managers oder des Leistungssportlers zu zählen ist. Der Lehrer allerdings kommt doch hin und wieder zu mir mit einem Burnout.
Ja, weil eigentlich sind das Hochleistungssportler.
Ganz genau. Also ist jeder Mensch eigentlich ein Hochleistungssportler in seinem Alltag. Und wir sind heutzutage sehr vielen unterschiedlichen Reizen und Anforderungen ausgesetzt. Dazu kommt gerade in der Berufswelt noch das Thema Zeitdruck, Mobbing, andere psychosoziale Stressoren, die den Menschen an seine Grenzen führen. Und hier geht es für mich darum, auszuloten, wo ist der Anteil des einzelnen Menschen an der jeweiligen Situation? Also wo trägt der Mensch Eigenverantwortung, um nicht den Begriff Schuld zu wählen, also Eigenverantwortung, die ihn dazu gebracht hat, dass er sich in dieser und jenen Situation im Moment überhaupt befindet. Und da geht es um Selbstmanagement.
Das ist ja extrem spannend eben, weil die meisten Situationen, in denen wir uns wiederfinden, haben wir letztlich selber verursacht.
Ganz
allerdings
genau.
Suchen wir ständig außen, wer, wo, was, wie hat mich in diese Situation gebracht und versuche das außen zu ändern, anstatt innen. Ich lese auch, dass Sie multimodale Therapieansätze haben. Wenn ich da sehe Verhaltensänderungen, dann geht das doch genau in diese Richtung.
Ganz genau.
Das heißt, wenn ich meine Situation ändern will, muss ich mich ändern. Und Sie sind praktisch der Coach dazu. Verstehe ich das richtig?
Das verstehen Sie ganz richtig, jawohl. Und ich muss dazu sagen, manchmal gelingt das besser und manchmal weniger gut. Das ist so, ich habe mit Individuen zu tun. Ich habe mit Menschen zu tun, die einen unterschiedlichen Horizont mitbringen, unterschiedliche Erwartungshaltungen mitbringen. Und nicht immer ist es einfach, ein bestehendes Weltbild im Kopf eines Menschen an meine Ideen anzupassen. Also darum geht es mir eigentlich auch gar nicht, sondern ich schaue, wo kann ich diese Person abholen? Wo ja. sind die Möglichkeiten der Person? Worin besteht sein Weltbild? Und daran angepasst, kann ich eben ein paar Schritte weiter oder weniger weit mit diesen Menschen gehen.
Ja, das ist sehr, sehr interessant, weil ich denke, die meisten Menschen nehmen dann vor allem die körperlichen Auswirkungen, die negativen körperlichen Auswirkungen dieser Sachen wirklich wahr und versuchen dann auf dieser körperlichen Ebene wirklich alles zu korrigieren. Das heißt, sie wollen einen schönen Stuhl, sie wollen ein gutes Bett, sie wollen einen guten Fitnessclub und damit ist die Sache geritzt. Das heißt, sie können weiter eben Energie verlieren letztendlich, was sich auf der körperlichen Ebene natürlich sehr genau und sehr deutlich bemerkbar macht und stellen fest, ich mache sehr viele Dinge, sehr viel Prävention und es passiert eigentlich gar nichts.
Das ist etwas, was ich immer und immer wieder wahrnehme und was bei vielen Menschen Verwirrung stiftet. Sie haben schon alles Mögliche ausprobiert. Zum Beispiel nehmen wir mal den Rückenschmerzpatienten, der ja sehr häufig zu Ihnen kommt in Ihr Bettenberatungszentrum. Das ist ja das Klientel, mit dem Sie am meisten Zeit verbringen in Beratung. Sie können ein Lied davon singen. Und diese Menschen haben in der Regel eine ziemlich lange Leidensgeschichte hinter sich, bevor sie sich entweder an Sie wenden oder eben an mich wenden. Weil sie bis jetzt eben diese Disbalance in ihrem Körper, so nenne ich es jetzt mal, zu einseitig betrachtet haben.
Schön ausgedrückt, genau, ja.
Auch von Seiten der herkömmlichen Physiotherapie oder der Orthopädie sind sie natürlich einseitig beraten. Und da möchte ich jetzt nicht alle in einen Topf werfen. Natürlich gibt es Mediziner und Physiotherapeuten, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Nur ist es aufgrund der, wie möchte ich es nennen, auch der Erwartungshaltung des einzelnen Menschen, der einen Orthopäden, einen Physiotherapeuten in Anspruch nimmt. Ein Physiotherapeut, ein Orthopäde, hat einen gewissen Tagesrhythmus, hat einen gewissen Auftrag im Laufe des Tages zu leisten und nicht immer ist leider so viel Zeit vorhanden, wie jetzt bei mir oder wie bei Ihnen, Herr Sanchi, wo es uns ermöglicht wird, den Menschen ganzheitlich zu betrachten und durch vielleicht längere Gespräche auf den Weg zu bringen, zumindest seinen Horizont in Richtung Ganzheitlichkeit zu erweitern.
Das Entscheidende ist vielleicht, dass die reparieren. Das heißt, die reparieren körperliche Symptome und das Problem ist doch halt vielleicht bei vielen, vielen Menschen, dass die Symptome nur der Ausdruck einer Disbalance sind und gar nicht ein körperliches Leiden. Da fällt mir das Buch von John Sarno ein, der ganz spannende Ansätze geprägt hat. Wir wissen ja, dass sehr viele Menschen, die eine Diskushernie hatten zum Beispiel, jahrelang unter Schmerzen leiden, ob schon die Diskushernie längstens ausgeheilt ist. Mhm. Wie kann denn das sein? Auf der anderen Seite hat man wirklich gute Reihenuntersuchungen mit medizinischen Studenten gemacht und hat festgestellt, dass über 15% eine Diskushernie hatten und kein einziger zeigte Beschwerden. Wie kann denn das sein, dass regelmäßig Diskushernien jahrelange Schmerzen und Leiden auslösen, wenn diese Zusammenhänge gar nicht so genau geklärt sind. Und vielleicht steckt da schon sehr viel anderes hinten dran, das man genau betrachten müssen. Und das Spannende ist, dass ich in meinen täglichen Beratungen sehr, sehr oft feststelle, wenn man sich dann, wie Sie erwähnt haben, ein bisschen mehr Zeit nimmt, dass dann da sehr, sehr viel hinten dran steckt an Frust, an Lebenssituation, an manchmal sogar Verzweiflung über diese Lebenssituation. Und dann kommen die körperlichen Auswirkungen, die man dann auf dieser Ebene zu reparieren versucht. Und ich glaube, das geht mechanisch halt einfach nicht so einwandfrei. Natürlich müssen Schmerzen bekämpft werden, natürlich müssen Symptome ernst genommen werden. Aber wenn ich betrachte, wie mancher Mensch durchs Leben geht, mit Übergewicht, ohne die geringste sportliche Betätigung, schon mit absolut keiner geistigen Hygiene, das heißt der absoluten negativen Dauerberieselung unserer Medien ausgesetzt und dann vielleicht noch in eine schwierige persönliche Lebenssituation gerät und dann eben sehr schwere Symptome zeigt, dann kann man ja nicht einfach diese Symptome behandeln, ohne die ganzheitliche Sicht einzunehmen und zu schauen, was könnte denn den mindestens noch belasten, wenn nicht sogar verantwortlich sein für die ganze Geschichte.
Sie sprechen da sehr, sehr wichtige und aus meiner Erfahrung richtige Punkte an. Und ich merke, dass Sie sich sehr eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich denke, viele Jahre. Und es geht absolut konform mit den Studien, die ich betrieben habe. Ich habe schon während meiner Ausbildung zum Sportwissenschaftler eine Diplomarbeit geschrieben über Rückenbeschwerden, weil mich die Frage beschäftigt hat, wieso gibt es eben Menschen, die einen klinischen Befund haben, einen radiologischen Befund haben, aber keine Schmerzen empfinden, aber Menschen, die vielleicht gar keinen radiologischen oder einen sehr unauffälligen radiologischen Befund vom Arzt bescheinigt bekommen, dass sie sehr wohl unter sehr heftigen Schmerzen leiden können. Und wie kommt es letztendlich zu Chronifizierungen von Schmerzgeschehen? Wir kennen das alle, jeder hat schon mal einen Hexenschuss im Laufe seines Lebens vielleicht gehabt oder Rückenschmerzen sich verhoben, sich verkühlt im Rücken und schon ist es da. Und dann hat man ein paar Tage damit zu tun und irgendwann klingt es womöglich von selbst wieder ab. Aber bei anderen ist das doch eine hartnäckige Geschichte. Und bei vielen zieht sich diese Beschwerde über viele, viele Jahre. Und meine Erfahrung ist ganz einfach, und das zeigen auch die Studien, die ich dazu gelesen habe, dass es bestimmte Auslösesituationen im Leben gibt, die auf eine Disposition treffen. Also, wollen wir es mir so sagen, ein Mensch hat zum Beispiel seine Muskulatur über die letzten 20, 30 Jahre nicht wirklich betätigt, hockt den ganzen Tag am Schreibtisch, hämmert in seine Tastatur. Dazu ist er übergewichtig, belastet natürlich seine Wirbelgelenke stark, seine Bandscheiben stark, trinkt womöglich noch zu wenig oder gar das Falsche und dehydriert die Bandscheiben, übersäuert den Körper, was wiederum zu einer Degeneration im Bereich der Bandscheiben, der Knorpelstrukturen, aber auch der Facettengelenke, des Bandapparates führt. Und dann kommt dazu eine Lebenssituation, wo der Mensch vielleicht mehr als gewohnt unter Starkstrom steht.
Genau.
Und er hat auf einmal keine Handlungsspielräume, keine Möglichkeiten, diesen Stressoren, die ihm da begegnen, entgegenzuwirken. Das heißt, er ist eigentlich handlungsunfähig und der Situation ausgeliefert. Und er wird gezwungenermaßen eigentlich in einen Prozess geschubst, so nenne ich es jetzt mal, wo er eigentlich beginnen sollte, nachzugrübeln, was hat das Ganze mit mir zu tun.
Ja, aber in der Regel wird dir das nicht gemacht, sondern genau das Gegenteil. Man untersucht die Umgebung und die anderen äußeren Einflüsse, was tut das mit mir, statt was tue ich mit mir.
Ganz genau. Und hier setzt nämlich die Therapie, die ganzheitliche, multimodale Therapie ein.
Ja eben, wir haben jetzt Probleme auf den Tisch gelegt und jetzt wäre es doch interessant, unseren Zuhörern mal ein paar Ideen zu geben, was man in einer solchen Situation tun kann, wo da Wege sind. Unser Einfluss ist ja relativ gering, Wir versuchen natürlich auch in einer Art Symptomtherapie den Menschen zu helfen, dass sie wenigstens entspannt liegen können, statt im falschen Bett Spannung weiter aufbauen in den bewegungslosen Phasen. Wir versuchen die Leute dazu zu bringen, abends vor dem Schlaf in eine entspannte Situation zu bringen, loszulassen, damit die Regenerationsphase nicht in Spannung, sondern eben mit wirklich bewusst herbeigeführter Entspannung beginnt. Aber sie gehen natürlich dann noch viel, viel weiter. Natürlich empfehlen wir auch Muskulaturtraining und so weiter, nur wir verabreichen das nicht, wenn ich das so ausdrücken darf. Aber da beginnt ja letztlich eigentlich Ihr Job, denke ich. Oder sehe ich das falsch?
Sie sehen das komplett richtig und ich denke, dass sich da absolute Synergien auftun. Das, was Sie tun, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige, komplexe Richtung, nämlich die Menschen schon mal in die Entspannung zu bringen. Es hat sich gezeigt, dass Spannungen in der Psyche, im Umfeld, psychosoziale Spannungen zur Spannung in der Muskulatur führen. Wenn jetzt der Mensch nicht mal mehr im Schlaf entspannen kann, hat er keine Möglichkeit, über den Schlaf, über Träume zum Beispiel, mit diesen seelischen Spannungen, psychosozialen Stressoren umzugehen, vielleicht Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und also vieles klärt sich eigentlich schon durch den Schlaf. Sie kennen das sicherlich, man steigt abends mit einem Problem im Kopf ins Bett. Der Geübte macht noch ein Entspannungstraining, um genau das Problem nicht mit in den Schlaf zu nehmen. Aber viele Menschen stellen am nächsten Morgen fest, dass das riesige Problem vom Vorabend winzig klein geworden ist am nächsten Morgen. Dass sich eventuell schon Lösungsmöglichkeiten über Nacht aufzeigen. Also hat dieser Schlaf, der erholte Schlaf, eine ganz wichtige Funktion, den Menschen in die Entspannung, in die Regeneration, in die Psychohygiene zu führen. Wenn das nicht möglich ist, wenn die Muskulatur unter Spannung bleibt, bleibt auch unser Geist unter Spannung. Und da ergibt sich ein ganz interessanter Zusammenhang zwischen Muskulatur und Gehirn.
Oh ja, der Teufelskreis greift natürlich dann wunderschön, wenn ich jede Nacht mein Problem mit ins Bett nehme, da kommt ja nicht nur mal die Situation, dass einerseits ich plötzlich erwache und nicht mehr schlafen kann und es zu drehen beginnt, sondern der entscheidende Punkt ist, dass die Lösungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft werden, weil ich diese Mechanismen mal schon gar nicht kenne. Das heißt, es ist natürlich schon möglich, dass ich mit einem Problem ins Bett gehe oder es in der Nacht beim Erwachen auftaucht, dass es sehr, sehr groß scheint, weil ich mich ja natürlich darauf konzentriere. Und am Morgen aufgewacht sehe ich plötzlich, ist ja eigentlich spannend, ist eigentlich ganz ein kleines Problem oder ich habe es gelöst. Weil das Unterbewusstsein schläft ja nicht.
Ganz genau.
Wir träumen, wir verarbeiten Probleme. Das Spannende ist natürlich letztlich, dass wir in diesen Alpha-Zuständen eben am ehesten imstande sind, geistige Höchstleistungen, das heißt Erkenntnisse, zu erbringen bzw. zu finden. Und das setzt natürlich Entspannung voraus. Wenn ich völlig verspannt bin, sowohl geistig wie körperlich, weil geistige Verspannung macht körperliche, körperliche Verspannung macht geistige.
Genau.
Darum verorten wir in Klammern Entspannungsbetten und nicht einfach Betten. Diese gegenseitige Beeinflussung zu wecken. Diese Geschichte macht letztlich einen Sinn, weil wir in einem entspannten Zustand leichter unsere Probleme lösen können. Vielleicht sogar, wie Sie es angetönt haben, ohne dass wir es merken. Darum sind diese Entspannungszustände unglaublich wichtig. Aber es geht ja nicht nur um die Nacht, sondern es geht, und das gefällt mir an Ihrem Ansatz, es geht halt eben auch um den Tag. Es geht auch sehr darum, dass wir realisieren, dass was wir erleben, die Situation, dass wir die getan haben. Das heißt, alles, was wir tun, hat irgendwo Konsequenzen. Und da stellt sich sehr, sehr rasch die Frage, was muss ich denn tun, damit ich andere Lebensumstände, andere Konsequenzen erhalte? Bin ich dabei am richtigen Ort?
Genau da sind Sie bei mir am richtigen Ort. Darum geht es mir. Mir geht es vor allem um das Bewusstmachen gewisser Strukturen, gewisser Fehlverhaltungen, gewisser mentaler Fehlschaltungen, möchte ich es mal nennen. Und mein Ziel ist es, den Menschen Lösungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. Das tue ich, indem ich den Menschen eben in diesen Alpha-Zustand bringe, in die Entspannung bringe, einen Zustand, wo die Hemisphärensynchronisierung möglich ist. Das bedeutet, dass linke und rechte Gehirnhälfte, die unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen, miteinander kommunizieren. Und auf einmal tun sich ganz neue Welten auf.
Wie bringen Sie den Menschen in Entspannung? Haben Sie eine Maschine dafür oder einen Knopf?
Das ist interessant. Ich arbeite unter anderem auch mit einer Maschine, um die Muskulatur in die Entspannung zu bringen. Und diese Entspannung in der Muskulatur bringt den Menschen auch in einen Alpha-Zustand, weil der Alpha-Zustand des Gehirns bei 8 bis 12 Hertz liegt, genauso wie die entspannte Muskulatur in einem Bereich von 8 bis 12 Hertz zuckt. Also ein entspannter Muskel ist kein untätiger Muskel.
Ja, es ist immer Spannung da.
Es ist immer ein gewisser Grad an Spannung da. Nur der Bogen darf nicht überspannt werden. Und ich arbeite natürlich nicht mit der Maschine, um den Menschen in ein mentales Training zu führen. Das mache ich mit einer Entspannungsmethode, die den Menschen relativ schnell in diesen Alpha-Zustand führt und sogar noch etwas tiefer, wenn der Mensch es zulässt, wo er auf Lösungsmöglichkeiten durch mein Coaching nebendran geführt wird. Wir schauen an, wo ist denn die Ursache des Problems überhaupt? Was hat mich denn jetzt in diese Situation gebracht? Warum habe ich jetzt Kreuzschmerzen? Warum ist mir dieser oder jene Unfall passiert? Was hat mich in diese Lebenssituation gebracht? Das hört sich etwas merkwürdig für viele an, die Unfälle bisher als etwas rein Zufälliges auffassen.
Spannend, ja.
Aber ich bin der Meinung, dass nichts im Leben einfach nur Zufall ist. Es sei denn, es fällt mir was zu. Ganz genau.
Ja, ja.
Und in diesem Wort steckt es eigentlich schon. Ja. Der Volksmund hat vieles schon sehr richtig ausgedrückt. Nur sind wir im Gebrauch der Sprache auch leider sehr unbewusst. Und ich nutze halt diese unbewussten Anteile, um sie den Menschen bewusst zu machen über Entspannungszustände durch eine spezielle Form des Mentaltrainings und versuche gleichzeitig Lösungsmöglichkeiten mit diesen Menschen zu erarbeiten. Und dann schließt sich für mich auch der Kreis. Nämlich hier geht es darum, dass der Mensch selbst tätig wird. Genau so, wie er zwar unbewusst, aber durch eigenes Handeln in die Situation, die letztendlich die Schmerzen verursacht hat, gekommen ist.
Ja, wird man dann nicht süchtig nach Ihnen? Das heißt, kommt man nicht zu Ihnen, muss dann lebenslang bei Ihnen bleiben und begleitet, gecoacht werden. Gibt es denn da eine Ausstiegsmöglichkeit oder haben Sie das Ziel letztendlich, die Menschen, bös gesagt, auf eigene Füße zu stellen, selbstständig zu machen?
Das ist das, was mich letztendlich als Therapeut glücklich macht, wenn ein Mensch aus meiner Praxis läuft, nach möglichst nicht allzu vielen Sitzungen und sein Leben absolut komplett selbst in die Hand nimmt, mit der Erkenntnis, ich bin der Schöpfer in meinem Leben. Alles, was ich tue, alles, was mir begegnet, kreiere ich selbst. Ich bin mein Gott in meinem Leben, möchte ich es so nennen.
Und ich habe das Gefühl, ja.
Ich habe es in der Hand, ob mir dies oder jenes passiert. Und das Ziel ist nicht, dass mir nie mehr etwas sogenannt Schlimmes passiert. Es gibt nichts Schlimmes, es gibt nichts Gutes im Leben. Mhm. Es gibt nur die Sache an sich und es hängt von unserer Bewertung ab, ob es für uns gut oder schlimm ist.
Ja genau, wie Viktor Frankl hat gesagt, das war dieser Philosoph, der im Konzentrationslager steckte im Zweiten Weltkrieg und der hat gesagt, man kann mir wirklich alles nehmen. Man kann mir meine Würde nehmen, man kann mir meine Freiheit nehmen, man kann mir meine Kleider nehmen, aber eines kann man mir nicht nehmen, nämlich die Wahl, die wirklich freie Wahl, meine Einstellung dazu.
Genau.
Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz spannend. Ja, wir haben jetzt über diese interessanten Zusammenhänge diskutiert. Viele, viele Menschen interessieren sich für solche Sachen heutzutage. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt von dem Gesagten und denkt, ja, da zum Greve müsste man mal, wie macht man das denn praktisch? Kommt man da mal vorbei und muss ein Abnormal lösen oder wie funktioniert das genau bei Ihnen?
Also es läuft in der Regel so, dass ein Mensch mich entweder über die Internetseite oder durch einen Bekannten, durch Mund-zu-Mund-Propaganda aufsucht oder kontaktiert. Das tun die meisten per Telefon oder via E-Mail. www.leistungsoptimierung.ch bietet alle Kontaktdaten dazu. Dann plausche ich mit diesen Menschen erstmal am Telefon. Ich bekomme schon mal vieles mit anhand der Stimme, anhand dessen, was die Person mir erzählt am Telefon. Mhm. Und daraus kann ich schon eigentlich eine ganze Menge wie ableiten, möchte ich es mal sagen. Ja. Und empfehle dann ein unverbindliches, kostenloses Vorgespräch, ein Informationsgespräch, wo ich den Menschen zu mir in die Praxis einlade, wo dieser Mensch...
Das ist interessant. Das kostet nicht gleich sofort viel Geld.
Das kostet erstmal gar nichts. Außer die Mühe, die Bereitschaft, in die Praxis zu kommen.
Ja, genau. Da schneiden sich unsere Geschäfte wieder optimal, weil bei uns ist die Beratung auch absolut unverbindlich, kein Kaufzwang. Und ja, ich denke, das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Was kommt als nächstes?
Ja, als nächstes kommt dann, dass ich mir anhöre, was der Mensch auf dem Herzen hat, und ich schlage ihm vor, wie wir zusammenarbeiten könnten. Mhm. Also ich bespreche mit diesem Klienten, der zu mir kommt, die Zusammenarbeit. Und werde ihn schon in diesem ersten Gespräch natürlich darüber aufklären, dass das Ganze etwas Arbeit bedeutet, aber im positiven Sinne. Eine Arbeit, die freudbetont ist, eine Arbeit, die den Menschen in die Selbstverantwortung bringt. Ob es in Bezug auf die körperliche Betätigung ist, ob es in Bezug auf die geistigen Prozesse ist. Und was für mich wichtig ist, dass der Mensch die Bereitschaft mitbringt, an sich zu arbeiten.
Ja, das ist das Spannende. Nur der Lohn ist natürlich letztlich auch hoch für die ganze Geschichte. Das bedeutet, wenn ich eines Tages feststelle, ich bin der Regisseur in meinem Leben, es geschieht, was ich veranlasse. Ich tue vielleicht nicht immer das Richtige und trage natürlich die Konsequenzen, aber je öfter, dass ich das Richtige tue, je öfter sind diese Konsequenzen eben da. Das heißt, ich bin der Steuerer oder der Steuermann meines Lebens. Das ist dann halt schon ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und man merkt schon aus ihren Argumenten, aus ihrer Ausstrahlung, dass sie natürlich Steuermann sind in ihrem Leben. Ich glaube, das ist auch bei mir so geworden in den letzten Jahren. Haben Sie denn vielleicht zum Abschluss noch einige kleine Tipps, die unseren Zuhörern helfen könnten, wie man am besten eine solche Geschichte angeht? Ich meine, die meisten haben einfach körperliche Beschwerden. Irgendwo. Die meisten haben einen Leidensweg hinter sich. Sie waren beim Arzt, sie hatten die dritte Serie von 9-mal Physiotherapeut hinter sich. Die Beschwerden gehen jetzt mal ein bisschen zurück, werden kleiner und sind dann gleich wieder da. Was soll ein solcher Mensch, also soll ein solcher Betroffener der Reihe nach tun, aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, wie die Frage gestellt ist, weil da treffen wir wieder auf die Komplexität des einzelnen Individuums. Und ich verteile natürlich keine Kochrezepte. Aber was ich empfehlen würde, ist, zu jemandem zu gehen, der den Menschen eben ganzheitlich betrachtet. Und dazu gehört für mich eben nicht nur das, was wir jetzt besprochen haben, die geistige Ebene, die seelische Ebene, die psychische Ebene, sondern auch die Statik, die Körperstatik zum Beispiel. Ich stelle fest, dass viele Menschen nach, wie sie sagen, 3x9 Sitzungen beim Physiotherapeuten und ja, Behandlungen durch Chirurgen oder Orthopäden nach wie vor unter Fehlstellungen leiden im Bewegungsapparat. Das heißt, dass die Statik der Wirbelsäule gestört ist.
Ja.
Und dann sollte man zu einem Manualtherapeuten, zu einem Chiropraktiker gehen, der sehr sanft arbeitet, der also nicht mit Impulsen schafft, also nicht mit extremen Einwirkungen gegen den Körper von außen, sondern mit dem Körper arbeitet.
Kann man formulieren, alles, was mehr weh tut, als es vorher weh getan hat, ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg?
Ja, so könnte man es ausdrücken. Ich möchte es mal so formulieren. Ein Problem, welches über lange Zeit entstanden ist, oder zumindest längere Zeit, nichts entsteht von heute auf morgen,
das ist klar,
kann nicht von jetzt auf gleich mit einem einzigen Impuls gelöst werden, bin ich der Meinung, weil natürlich mehr als nur die knöchernen Strukturen da eine Rolle spielen. Es muss der ganze Muskelapparat, so möchte ich ihn mal nennen, sich mit organisieren. Die Muskulatur passt sich an diese Fehlstellung, an die Imbalance im Kreuzbereich zum Beispiel eben an Und die Muskulatur ist völlig überfordert mit einer plötzlichen Einwirkung von außen, die von ihr verlangt, auf einmal, von jetzt auf gleich, völlig neu zu schaffen. Wir haben in unserem Körper Sensoren. Wir haben sogenannte Muskelspindeln. Wir haben den Golgi-Sehnenapparat. Wir haben Sehnenspindeln. Wir haben also überall in unserem Körper, ob es an Knorpeln der Muskulatur, an den Sehnenbändern ist, überall Sensoren. Und das sind feine Melder, die mit dem Gehirn kommunizieren. Also braucht es doch eine sanfte Einwirkung von außen, die mit der Muskulatur schafft. Und das mache ich zum Beispiel, wenn ich jemanden korrigiere in der Statik, dass ich über die Muskulatur arbeite.
Ja, genau.
Und siehe da, es funktioniert mit sanften Impulsen, das, was der Chiropraktiker vielleicht mit einem Ruck in die richtige Position bringt. Nur habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Mensch dann nicht immer und immer wieder, fast im wöchentlichen Abstand, zum Einrenken kommen muss.
Ja, und vielleicht eben über diese ganzheitliche Betrachtungsweise werden dann auch andere Reizungen und Anstöße zu den Verspannungen, zu den Symptomen ganz langsam beeinflusst und abgestellt.
Das ist so. Nicht jeder Mensch, der mit Rückenbeschwerden zu mir kommt, ist zunächst bereit, einen riesigen Prozess zu machen. Das entsteht aufgrund der Zusammenarbeit, dass ich die Menschen anfasse, dass ich ihm gewisse Zusammenhänge deutlich mache, eben zwischen dem Gehirn, der Muskulatur, der Fehlstatik.
Eben über die Haptik.
Ganz genau, über die Haptik. Darüber haben wir uns vorhin unterhalten, noch vor diesem Podcast. Die Haptik, und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft leider viel, viel, viel zu kurz kommt.
Das ist richtig,
Anfassen,
ja,
das Begreifen. Genau. Eben, und ich möchte, dass der Mensch sich begreift.
Gut, wunderbar. Also ich denke, wir konnten aufzeigen, dass Sie als Sporttherapeut, also da denkt man, das ist ein körperlicher Masseur oder sowas, oder auch ich über die Bitten, über die körperliche Entspannung, zwar sehr große Einflüsse haben, aber dass die Zusammenhänge viel, viel größer sind, eben letztlich gesamtheitlicher, und dass, wenn wir Probleme lösen wollen, dass wir viel, viel größeren wirklichen Erfolg nur erzielen können, wenn die Probleme auch ganzheitlich angegangen werden. Das heißt, sowohl eben auf physischer wie unbequemer mäßig auch auf der psychischen Ebene. Natürlich wehren sich viele Menschen dagegen, weil psychisch heißt immer ein bisschen verrückt, immer ein bisschen beschädigt, und das große Zurückschrecken vor solchen Therapien ist natürlich ein großer Hinderungsgrund für ganzheitliche Lösungen. Steffen Graef, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu mir gekommen sind. Es war ein sehr spannendes Gespräch, und ich hoffe, dass unsere Kunden, unsere Interessenten das genauso spannend finden.
Herr Sanchi, ich danke Ihnen für die Einladung und für das sehr interessante und bereichernde Gespräch. Dankeschön.
So, wunderbar. Danke, Herr Graef. Das war unser Podcast Nummer 4. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören und verbleiben bis zum nächsten Mal. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Andreas Sanchi.